Hallo und herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Lea und hallo Markus. Markus Bastek, du bist unser Gast heute. Ich glaube, wir nehmen unsere 33. Folge auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber 33 ist einfach eine tolle Zahl. Ich setze das jetzt mal voraus. Markus Bastek, du bist unser Kollege. Wir haben zusammen studiert. Ich habe gestern in unserem Vorgespräch nachgefragt, weil ich es vergessen hatte. Tatsächlich waren wir beide 2 Jahre auseinander, bis kurz vor Ende des Studiums. Und dann war es nur noch 1 Jahr, weil ich mich entschlossen hatte, noch ein Kind zu kriegen. Damit rückten wir näher zusammen. Nichtsdestotrotz bist du deutlich vitaler und jünger als ich, was ganz, ganz spannend ist. Und du hast nämlich in deiner Vitalität gerade ein Buch geschrieben, das, ich soll jetzt sagen, vor einer halben Woche erschienen ist, aber es erscheint ja heute. Wir nehmen heute am 8.6. auf. Das heißt, der Angst entkommen. Ich habe gestern in der Vorbereitung dazu einen großartigen Podcast gehört, den du mit Klaus-André Eickhoff aufgenommen hast. Wer mehr wissen möchte, lese bitte das Buch, höre den Podcast, höre den Immer-Sommer-Podcast. Der Podcast mit Klaus-André Eickhoff heißt wie?
Jetzt wird's persönlich, heißt er.
Jetzt wird's persönlich, genau. Und heute erscheint die Folge beim Immer-Sommer-Podcast mit dir und deinem Buch. Und da wir ja nicht nur für andere Podcasts Werbung machen wollen, sondern auch für dein Buch, bevor ich Lea begrüße, nein, gar nicht, falsch, jetzt erstmal, hallo Lea, schön, dass du da bist, schön, dich zu sehen.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Und versprochen, du darfst heute auch noch ganz viel reden. Jetzt aber erstmal Markus, ich möchte dich bitten, dass du ein bisschen was dazu erzählst. Vielleicht zuallererst, dein Buch, Der Angst entkommen, ist kein Ratgeber, wie man der Angst entkommt, oder doch? Ist es einer von vielen Ratgebern?
Erstmal, hallo auch von mir und was für eine Ehre, dass ich heute auch ein Predigt-Buddy sein darf.
Juhu!
Finde ich wirklich großartig. Ich liebe euren Podcast und höre ihn gerne an und jetzt bin ich sogar ein kleiner Teil davon. Ein Ratgeber, nein, so hab ich es mir nicht vorgestellt, ehrlich gesagt. Vielleicht hatte er Ratgeberanteile oder sowas, ja, aber als Ratgeber will ich es nicht verstanden wissen. Es war einfach der Impuls da, dass ich meine Angstgeschichte aufschreiben will oder... Ich glaube, dieser Impuls war auch durchaus ein göttlicher Funke, sage ich mal, ja, der mir gesagt hat, jetzt beschäftige dich mal nochmal so richtig intensiv mit dem, was du alles erlebt hast, weil ich bin mit dem Thema Angst jetzt schon wirklich, ja, man kann es jetzt wirklich sagen, seit Jahrzehnten unterwegs und das ist, und bestimmt schon 10 Jahre davon rede ich offen darüber, so was da in mir vorgegangen ist und was in mir vorgeht. Und irgendwie war es, glaube ich, für mich wichtig, jetzt mal das aufzuschreiben. Und so hat es angefangen. Das war erstmal, also ganz viel Autobiografisches. Das war erstmal so für mich das Thema, erstmal alles aufschreiben, woran ich mich erinnere, welche Geschichte war das, welchen Weg ist da Gott mit mir gegangen und wie hat sich die Angst bei mir manifestiert, wie bin ich sie halbwegs wieder losgeworden, wie lebe ich heute mit ihr unter Kontrolle und so. Und dann kam aber beim Schreiben, weil ich ja nun mal Theologe bin und das liebe und lebe, natürlich auch mit rein eine Reflexion darüber, was Angst eigentlich bedeutet in meinem Leben, über die Panikstörungen, die ich habe oder hatte und habe, hinaus, was bedeutet Angst theologisch eigentlich, wo kommt sie in der Bibel vor? Und dann habe ich ganz viel auch theologisch dazu gearbeitet. Und in dieser Kombination ist dann irgendwann tatsächlich irgendwie ein Buch draus geworden und der wundervolle Neufeld Verlag fand es veröffentlichenswert.
Ja, wie cool.
Und so kam dann alles.
Wenn man dich so anschaut, also meine erste Idee von dir wäre nicht die gewesen, dass du jemand bist, der mit Angst, also mit Panikattacken, davon erzählst du in deinem Buch, zu tun hat. Und sogar so lange zu tun hatte. Ich erinnere mich eigentlich eher an einen Kommilitonen, der unheimlich energetisch ist, der unheimlich viel Power hat, der geile Musik macht und sich auf der Bühne wirklich auch zeigt und sichtbar ist. Und umso krasser und umso toller und mutiger, und es erfüllt mich auch mit Dankbarkeit, dass du dich traust, dich so zu zeigen. Ich habe ja dir gestern schon mal gespiegelt, und das darf auch im Podcast gesagt werden, dass du da so ein paar Sachen sagst, ich werde dein Buch also lesen, dass du ein paar Sachen sagst, die bei mir ganz viel auslösen, wo ich merke, da muss ich mal auf die Spur gehen, da ist was. Ich entscheide auch vieles angstgesteuert. Und das ist kein guter Ratgeber. Wir wissen alle, dass die Angst der schlechteste Ratgeber ist. Vielen Dank. Also wir empfehlen nochmal, dein Buch heißt Der Angst entkommen. Und noch eine Sache, du bist der Angst noch nicht entkommen, ne? Du entkommst dir immer noch. Das habe ich so verstanden in dem Podcast. Ist also eine Aufgabe, die man nicht mal mit einem Haken versehen kann, so getan, nächster Job.
Ja, also deswegen hat der Buchtitel ja quasi zwei Richtungen, die er einschlägt. Einmal der Angst entkommen als Status quo, ich bin der Angst entkommen, und auf der anderen Seite, ich bin noch dabei und ne, so, es ist ein Prozess, der nicht so einfach zu Ende geht oder so. Und ich bin ihr entkommen im Sinne von, sie kann mich nicht mehr unterjochen und knechten, ja. Aber ich bin ja nicht entkommen oder bin noch dabei, ihr zu entkommen im Sinne von, sie findet immer noch mal einen Zugang zu mir und ne, und kommt mir doch immer wieder gefährlich nah. So. Das heißt, es braucht Aufmerksamkeit und das ist ein bleibender Kampf irgendwie, aber es ist nicht mehr so, dass sie mich so niederdrücken kann, wie sie das vor, da das jetzt auch schon 18 Jahre her, da in dieser Zeit ganz besonders getan hat. 18, 20 Jahre, ja, so. Krass. Ja.
Vielen Dank, Markus. Switch.
Entschuldige bitte. Ja, doch, ich möchte doch gerne was wissen. Und zwar, Angst ist ja ein sehr großer Begriff, so, ja. Und jetzt mal vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, sprichst du von so einer Art Lebensangst oder die dich dann da so knebelt? Oder es gibt ja auch Phobien, es gibt Angst vor etwas. Also wie würdest du sagen, über welche Angst schreibst du? Das würde mich noch interessieren.
Ja, also da, wo es ganz offensichtlich geworden ist bei mir, das waren die Panikstörungen. Mhm. Ja? Also ich hab eine Panikstörung, die sich äußert in massiven Panikattacken. So, das ist ein großes Thema, könnte man jetzt auch eine halbe Stunde drüber reden, locker. aber das war das Akute, wo sie mich so gepackt hat.
Ja.
Aber dann in der Reflexion und in der Begegnung mit dieser Form von Angst habe ich ganz viele andere Ängste festgestellt. So. Die Angst vor dem Tod ist eine ganz, ganz große. Mhm. Aber auch dann die Angst vor der Angst und ne, wo sich die Ängste dann von allen Seiten einschleichen, vor allem möglichen. Und da einen Weg zu finden, grundsätzlich zu sagen, ich sage immer, was meine Art ist, ja, heute damit umzugehen, nachdem ich wirklich viele, 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 viele Jahre dran arbeiten musste, ist, ich drücke auf den roten Knopf. Ne? Wenn die Angst kommt, gehe ich auf sie zu und mache genau das, was sie will, was sie verhindern will, was ich tue. So. Und das ist das, was ich gelernt habe, aber was man niemandem in der Angst sagen kann. So, hey, drück halt den roten Knopf, dann geht's wieder vorbei oder sowas. So einfach ist das nicht. Ne? Aber das ist halt, da geht es um alle möglichen Ängste. Und wenn ich so die Bibel aufschlage, was ich ja für das Buch getan habe, dann hin und wieder mal, findet man auch die unterschiedlichsten Ängste. So, ne? Und die versammeln sich bei einem selbst, aber doch ist jede Angststörung irgendwie anders und individuell. Ne?
Okay, danke dir. Jetzt haben wir noch 22 Minuten für den Predigtext.
Ja. Ich danke dir sehr. Also jetzt schneller Switch, wir schaffen das. Denn ich glaube, der Text, mit dem wir es zu tun haben heute, ist zumindest dazu geeignet, Angst zu machen.
Oh ja.
Und ich glaube, das passt, es war nicht vorherzusehen, dass das so zusammenpassen würde, aber manchmal wird man ja wirklich reich beschenkt. Der Wochenspruch, der in der Woche nach dem ersten Sonntag nach Trinitatis über der Woche steht, kommt aus dem Lukas-Evangelium, wie auch unser Predigtext. Da heißt es, wer euch hört, sagt Jesus, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und der Predigtext stammt auch aus dem Lukas-Evangelium, allerdings ein paar Kapitel später, Lukas 16, Markus, ich hatte dich gebeten, dass du den Text liest. Kannst du uns eben sagen, welche Übersetzung du gewählt hast, und dann lade ich dich ein, dass du für uns Lukas 16, die Verse 19 bis 31 liest.
Ja, ich lese aus der Basisbibel.
Schön.
Und da klingt das so. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen, aber es kamen nur die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann und die Engel trugen ihn in Abrahams Schoß. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, bitte schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete, Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil am Schlimmen. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Genauso kann keiner von dort zu uns herüberkommen. Da sagte der Reiche, So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder. Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Aber Abraham antwortete, sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht.
Danke, danke, danke. Was für ein Text. Also krass. Also ganz kurz 3,5 Einleitungssachen dazu, Bemerkungen. Ist also lukanisches Sondergut, dieser Text. Gibt also nur im Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist ja das Evangelium, das für die Armen und die Randgruppen der Gesellschaft geschrieben ist oder es oder diese Gruppen eben in besonderer Weise anspricht und ihnen besonderen Trost zuspricht, zu sprechen möchte. Ich habe gelesen, dass dieses Gleichnis wahrscheinlich aufbaut auf einer ägyptischen Sage, einem ägyptischen Märchen, wo es eben darum geht, dass ein gestorbener Frommer erhoben wird, dass er sozusagen das, was er im Leben nicht erfahren hat, dann aber im Totenreich erfährt. Das Kapitel davor bietet das berühmte, sozusagen die Kern, die Mitte des Evangeliums, die Geschichte von den verlorenen Söhnen. Und Jesus ist auf dem Weg. Und in dieser Wegzeit, in dieser Unterwegszeit erzählt er eben Geschichten und Lukas pointiert eben gerade die Geschichten, und in denen es ums Wohlergehen geht und in dem die Armen und die am Rand der Gesellschaft Lebenden getröstet werden und ermutigt werden sollen, mit Hoffnung ausgestattet. So viel, ich glaube, so viel zum Thema Einleitungsfragen. Ich denke, dass der Text, um ihn zu verstehen, nicht so viel Einleitungsfragen beantworten muss. Der steht auch sehr gut für sich selbst. Wir haben es bei uns im Podcast immer so, dass dann die erste Frage lautet, wo dockst du an? Was ist so das, was du für dich als besonders bemerkenswert herausstellst oder wo du sagst, da würde ich gerne ein bisschen drüber nachdenken? Vielleicht erstmal Markus, du und danach Lea und ich guck mal, ob ich da einfach nur zuhöre oder reingrätsche. Markus, wo dockst du an? Was ist bei dir deutlich wichtig geworden?
Also erstmal bin ich sehr irritiert, immer schon gewesen über diesen Text, weil die größte Frage, die ich mir stelle, ist dieses dualistische Jenseitsverständnis, ne? Himmel, Hölle. Also jetzt ist hier vom Totenreich die Rede, das unterscheidet sich immer von Hölle, aber trotzdem ein Ort der Qualen, wo die Bösen landen und ein Abrahams Schoß, wo die Guten landen. So, ne? Selbst das vorausgesetzt, dass man sich das so vorstellt, dass die kommunizieren können. Also, dass man quasi von der Hölle aus den Himmel sehen kann und mit den Leuten da quatschen kann und es irgendwie mitbekommt, was da läuft. Und andersrum führt für mich dieses Modell komplett ad absurdum. Ja? Weil ich kann mir keinen Himmel vorstellen, von dem aus ich einen Logenplatz habe, um in die Hölle zu gucken. Mhm. Was ist denn das für ein Himmel? Und ich kann mir keine Hölle vorstellen, von der man den Himmel sehen kann, weil ein kleiner Glanz des Himmels wird es schon nicht mehr die Hölle sein lassen. Mhm. So, ja? Also ich finde, das ist für mich macht es eher den Eindruck, dass es mit diesem dualistischen Bild spielt. Dafür sind ja Gleichnisse da, die Lebenswelt der Menschen, also etwas in der Lebenswelt der Menschen zu erklären. Ne? Und dieses Gleichnis hat ja mit der Lebenswelt der Menschen nichts zu tun, aber vielleicht mit ihrem Verständnis, mit ihren Vorstellungen davon, was nach dem Tod passiert. Mhm. Und das finde ich erstmal, als ich so für mich entdeckt hatte, das passt irgendwie gar nicht. Das ist nicht stimmig, dieses Bild, habe ich gedacht, okay, das Gleichnis will mir was anderes sagen als Himmel, Hölle, Reiche kommen in die Hölle, Arme kommen in den Himmel oder sowas, ja. Wo ich andocke, ist tatsächlich, was auch mein Verständnis von diesem Text dann irgendwann total verändert hat, ist, was sagt der Reiche zu Abraham? Der Reiche sagt zu Abraham, nicht hilf mir, sondern schick Lazarus, dass er mir hilft. Und ich finde, darin liegt ein Kern für mich, weil ich glaube, es geht in diesem Gleichnis um die Arroganz dieses Reichen, dass er glaubt, der Arme ist sein Laufbursche. Und er kann ihn rumkommandieren und er steht unter ihm. Und er glaubt das sogar noch, wo er im Totenreich sitzt, im Feuer, und der Lazarus auf Abrahams Schoß sitzt. Ja? Was also eine ganz eindeutige Hierarchie in die andere Richtung ist. Selbst dann besitzt er noch die Dreistigkeit zu sagen, benutze mal den Lazarus als meinen Laufburschen, der jetzt bitte hierher kommt und mir mal Wasser gibt und so. Mhm. Und für mich steckt da drin so eine Arroganz, der Reichen in Anführungsstrichen, also der, die sich für was Besseres halten, für was Edleres halten als die anderen, dass diese Arroganz quasi über dieses Leben hinausgeht bei manchen, ja, mit der sie glauben, dass sie andere rumscheuchen können. Mhm. Und das ist was, wo ich andocke an diesem Text.
Mhm. Ja, Lea, was sagst du?
Ja, vielen Dank. Mir geht es ähnlich, was Markus gesagt hat. Und ich finde es auch so spannend, dass er, nachdem er Lazarus noch als Laufburschen gerne hätte, danach passiert ja etwas, wo er zum ersten Mal seine Egozentrik durchbricht. Und zwar, als er dann checkt, dann doch wenigstens meine Brüder. Das ist ja das erste Mal, wo der seinen Blick von sich weitet und sagt, okay, aber wenn jetzt für mich, ich sage jetzt mal platt, es chancenlos ist, dann würde ich mir wünschen, dass meine Brüder das anders erleben. Und ich habe gelesen, und das erschließt sich mir so, wir sind eigentlich diese Brüder im Text. Also das Gleichnis zeigt ja, für uns, die wir leben, ist diese Botschaft. Und da ist mir auch so plausibel geworden, dass es wird ja, dieser Vergleichspunkt ist ja auch, Lazarus hatte ja bereits die Hölle auf Erden. Und dass uns ja klar gemacht werden soll, dass die Hölle auf Erden immer dann hereinbricht, wenn ein Mensch seinem Mitmenschen die Mitmenschlichkeit verwehrt. Und darum geht es in diesem Text für mich. Ja. Und jetzt haben wir ja schon oft auch darüber gesprochen, dass sowieso Lukas diese vorrangige Option der Armen hat. Und ich finde, er hat es hier in einer krassen Intensität. So, und was ich eigentlich gerne euch machen möchte, ist tatsächlich, wer die Sonderfolge gehört hat über den Römertext, und ihr beide wart ja auch vor Ort. Ich bin ja so tief angerührt von dem Musical Marie Antoinette, was ich vor vielen, wirklich vielen Jahren gehört habe. Und da gibt es ein Lied, was aus meiner Sicht genau diese Perspektive aus den Armen widerspiegelt. Und das geht eigentlich, finde ich, hat da Michael Kunze, der das Lied geschrieben hat, unseren Text verstanden. Und ich möchte tatsächlich diese Zeit nehmen, euch das mal kurz vorzulesen. Genau, also das Licht heißt, blind vom Licht der vielen Kerzen. Blind vom Licht der vielen Kerzen seht ihr nicht in die Dunkelheit. Ihr kleidet euch in Samt und Seide und mästet euch an reich gedeckten Tafeln. Unsere Klagen sind euch lästig. Ihr könnt und wollt uns nicht verstehen. Ihr lebt im Überfluss, satt bis zum Überdruss. Und was euch stört, wollt ihr nicht sehen. Wir stehen hier draußen wie Gespenster, während ihr drinnen tanzt und lacht. Wir sehen euch im hellen Fenster. Ihr seht draußen nur die Nacht. Blind vom Licht könnt ihr nicht ahnen, dass Elend mehr ist als ein Wort. Ihr saht nie in die großen Augen der Kinder, die am Rand der Straße sterben. Zwischen Ratten, Müll und Flüchen heißt Leben nur zugrunde gehen. In Menschen ohne Mut ist nichts als Hass und Wut. Doch unsere Faust könnt ihr nicht sehen. Wir stehen hier draußen wie Gespenster und hören von drinnen, wie ihr lacht. Wir sehen Schatten hinterm Fenster, ihr seht draußen nur die Nacht. Was verkehrt ist, muss man ändern, so kann es nicht mehr weitergehen. Gott wird segnen, die es ändern, und verfluchen, die nicht sehen. Warum? Warum seid ihr blind vom Licht der Kerzen? Und ich glaube, dass es darum in diesem Text geht. Dass dieser Text das klar macht, dass es darum geht, dass wir nicht blind vom Licht der Kerzen sein sollen, sondern dass wir unseren Mitmenschen nicht die Mitmenschlichkeit verwehren. Und da bin ich auch, ja, wie soll ich das sagen? Da stoße ich auch so an meiner Grenze, weil ich ja zu den Reichen auf dieser Welt gehöre. Eine Reiche, der es schwerfällt, komplett ihr Reichtum zu teilen oder ihr Leben nur danach auszurichten, wie kann ich Mitmenschlichkeit leben und abgeben. So. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, in der Liturgie, in der evangelischen Kirche, wie wichtig doch auch hin und wieder so ein Bußgebet ist. Ne?
Also ich merke, dass... Ja, Markus, sag du mal erstmal.
Nee, du hast doch so schön den Satz angefangen. Sag mal.
Ja, der Satz ist jetzt eher abgebrochen.
Also ich finde halt, das Lukas-Evangelium ist schon knallhart in seiner Anforderung an die Reichen so. Deswegen auch das hier so auf die Spitze gebracht. Und natürlich fühle ich mich angesprochen, weil wir einfach weltweit zu der absoluten Top-Elite gehören hier. Mhm. Wie wir hier sitzen, wir drei. Ja, so. Ja. Und da eine Verantwortung mit einhergeht. Und für mich ist es aber das, was aus diesem Gleichnis vor allem rausspringt, ist, wie ist mein Verhalten denen gegenüber, die unter mir stehen, also was Gesundheit, Finanzielles und Status und so weiter angeht, ja. Und dass ich endlich wegkommen muss von diesem, andere stehen mir zur Verfügung. wie der Reiche denkt, dass Lazarus ihm zur Verfügung steht. Und ich finde, das spricht sofort ganz viele globale Themen an. Klimagerechtigkeit, Verteilung von Armut und Reichtum auf der Welt und sowas, ja. Mhm. Der Klassiker mit den Klamottenherstellenden in Bangladesch. Die stehen mir ja letzten Endes, behandle ich die ja so, auch wenn ich die gar nicht persönlich kenne, und aber die liegen vor meinem Tor. So, ne? Also Lazarus ist ja nicht bei dem Reichen meinem Wohnzimmer, sondern der liegt vor seinem Tor. Und wer liegt alles global gesehen? Heute müssen wir die Probleme global betrachten. Und wer liegt da alles vor meinem Tor, den ich nicht sehen will und dem ich nicht mal irgendwie die Reste von meinem Tisch zugestehe oder so, ne? Da sind wir mittendrin in diesen ganz großen Themen, finde ich. Und so richtig leicht auflösen lassen die sich nicht. Aber die Warnung, die hier drin steht, ist, da kommt einer, der von den Toten auferstanden ist. Also sie werden selbst einem nicht glauben, der von den Toten auferstanden ist. Ne? Da bimmelt es natürlich sofort. Und ich denke mir, ich glaube an Jesus. Also ich glaube dem, der von den Toten auferstanden ist. Aber tue ich das auch in aller Konsequenz, dass es wirklich auch, auch dann mein Verhalten wirklich betrifft und verändert?
Ja. Also ich merke, dass ich, also mir geht, also ich kann da gut mitgehen, ja, was du sagst, Markus. Und natürlich ist sofort, wenn ich das lese, ne, denke ich, ja, Lazarus ist der mit Namen Genannte und der reiche Mann ist namenlos. Also meint es eine Menge. Und Lazarus ist sehr konkret. Das heißt also schon, dass Jesus, das wissen wir ja auch, und das ist auch die Anforderung an uns, natürlich den immer das Individuum auch wahrnimmt in seiner Not. Also das Not, das belastete, das notvolle Individuum wird gesehen. Gott sieht es, Jesus sieht es. Interessanterweise ist in unserem Text ja nicht einmal von Gott die Rede, jedenfalls nicht ausdrücklich. So, aber was ich merke, dass mir sehr wichtig ist, dass auch im Lukas-Evangelium ein paar Kapitel zuvor die Rede vom barmherzigen Samariter ist. Und ich merke, wenn ich jetzt zu mir so, also Fakt ist, wir haben darüber auf unserer Bundeskonferenz ja auch gesprochen, über Klimagerechtigkeit, die Bundeskonferenz unserer Kirche. Wir haben darüber gesprochen, wie groß diese Aufgabe ist, vor der wir stehen, und die kann ja manchmal ja auch wirklich entmutigen. Und was ich sehr vermisse immer wieder, ist ja nicht nur, also es wird ja immer gesagt, ne, dass wir gucken müssen, fair gehandelt, fair produzierte Ware und sowas alles zu kaufen, zu erwerben und dann auch zu nutzen. Mir fehlt immer noch der Weg, der zweite und dritte, also second und third hand, ist für mich auch ein fairer Umgang mit dem, was wir an Ressourcen haben. Und da komme ich jetzt hier auf dieses Gleichnis oder diese Geschichte. Es ist ja nicht mal als Gleichnis eingerettet, sondern einfach nur wump rangestellt ins Evangelium. Mitten hinein wird diese Geschichte erzählt von dem Reichen, und der in der Hölle landet oder im Totenreich, und dem Lazarus, dem mit Namen genannten, in Abrahams Schoß. Was soll mir das jetzt sagen? Natürlich könnte ich, und ich möchte wirklich manchmal verzweifeln angesichts der Not in der Welt, in dem Wissen, ich gehöre zur absoluten Elite und ich möchte aber nicht in der Hölle landen. Ich würde gerne auch einen Platz in Abrahams Schoß haben, das muss ich schon sagen. Und ich bin manchmal sehr verzweifelt. Und wenn ich mir dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter angucke, das ja tatsächlich im selben Evangelium steht und uns auch was sagen möchte, dann wird mir nochmal deutlich, an der Stelle, dass Lazarus mit Namen genannt wird und dass gesagt wird, er kriegt nichts vom Tisch des Reichen, was da runterfällt, sondern die Hunde kommen und lecken ihm die Geschwüre, zeigt mir, dass ich auf die Situation, die mir vor der Tür ist, reagieren soll. Also natürlich geht es auch darum, dass ich, wenn ich was kaufe, gucke, dass ich mich um fair gehandeltes bemühe und um fair produziertes. Es geht aber auch darum, dass ich dann nicht das vergesse, was bei mir vor der Tür liegt. Zum Beispiel eben eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Als meine Tochter anfing, vegan zu leben, da war ich erstmal so krass irritiert und dachte, was mache ich jetzt? Es fordert mich aber unheimlich heraus, selber ein faireres Leben zu leben. Ja, so. Ich war vorher jetzt nicht die krass unfaire, aber natürlich hat ihre Haltung dazu beigetragen, dass ich sozusagen das Ganze nochmal in den Blick nehme. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, der Arme, das ist auch, also Lazarus ist auch der in Bangladesch und in Indien und in Thailand und in China und wo wir überall unsere Sachen herbekommen. Aber damit wir nicht verzweifeln an der Größe der Aufgabe und lieber sagen, ich kann eh nichts machen, ist es wichtig, dass ich auch gucke, was ist bei mir vor der Tür und was sagt mir der Samariter Gleichnis, wenn ich das gegenüberstelle. Nämlich in der Situation die Augen nicht zu verschließen, und da kommen wir auch wieder auf den Text, den Lea vorgelesen hat, aus dem Musical, dass ich eben nicht raus in die Nacht gucke und so tue, als wäre da nichts, sondern ich das, was ich sehe, darauf reagieren. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Fakt ist, wir müssen irgendwie ja diesen Text predigen. Also ich werde ihn nicht predigen, weil wir einen, was haben wir? Wir haben einen Aussendungsgottesdienst vom Gemeindeunterricht, richtig. Da predigen wir einen anderen Text. Vielleicht predigt ihr den. Wenn ihr den predigt, was wäre so der oder wenn ihr ihn predigen, auch wenn ihr nicht predigt, was würdest du der Gemeinde mitgeben? Ich habe noch einen anderen Podcast dazu schon gehört, der Stückwerk-Podcast, die sagen, und das fand ich einen spannenden Gedanken, wenn du den Text predigst, dann überlege dir, was ist deine Gemeinde, die dir gegenüber sitzt. Wer hört dazu? Markus, wir werden jetzt fertig. Ein Satz, was ist das Evangelium dieses Textes, was sagst du der Gemeinde oder was ist der O-Ton? Und dann verabschieden wir uns.
Es ist voll schwierig, was das Evangelium an diesem Text ist, finde ich. Aber etwas, was wir jetzt bisher in unserem Gespräch ausgespart haben, ist, dass es ja ein riesengroßes Evangelium ist für alle, die leiden. Und für die Armen, für die, denen es dreckig geht, die im übertragenen Sinne vielleicht ihre Geschwüre von Hunden lecken lassen müssen. Dass da ein Schoß Abrahams ist, der auf sie wartet. So. Und dass es in dieser Form Gerechtigkeit für sie gibt. Ich würde immer von diesem Evangelium ausgehen und sagen, was kann das für den bedeuten, dem es gut geht in diesem Leben? An dieses Evangelium nämlich auch zu glauben, an eine Gerechtigkeit zu glauben, die geschieht und diese Gerechtigkeit jetzt schon zu leben. So, das ist für mich nämlich auch, ohne jetzt in Werkgerechtigkeit abdriften zu wollen, ist es aber Teil dessen, des Weges in Abrahams Schoß, diese Gerechtigkeit hier zu beginnen zu leben. Ja, in irgendeiner Form, so wie ich die Möglichkeit dazu habe. Und von diesem Evangelium würde ich immer ausgehen wollen, auch wenn wir jetzt gerade in unserem Gespräch immer eher beim Reichen waren und was der verkehrt macht und so und so. Aber Lazarus musste nichts richtig machen. Er hat einfach nur Barmherzigkeit erfahren. So, ne? Und das ist, und von da würde ich kommen wollen, glaube ich, wenn ich das predige. Ich werde es auch nicht predigen, weil wir haben Taufgottesdienst an dem Sonntag am See draußen mit dem Kollegen Burau aus der Gemeinde in Kevela. Gemeinsam werden wir ein großes Tauffest machen.
Grüße mit daran.
Und von, ja, das tue ich gern, ja. Er wird es ja hoffentlich hören hier.
Ja, genau.
Genau. Aber ich werde ihn bestimmt irgendwann mal predigen, den Text. Und dann würde ich von dieser Seite kommen, ja.
Ja, Lea, noch einen raschen Evangeliumsgruß.
Ein Evangeliumsgruß. Also, genau, ich finde, der Text fordert heraus, dass man ins Dunkle sieht. So, also dass das zum Christsein dazugehört, auch das Dunkle auszuhalten und hinzusehen. Und für mich ist aber eigentlich das Evangelium, dass wenn ich mir vorstelle, ich würde mir einen Glauben oder eine Religion aussuchen, würde ich immer eine nehmen, die mir sagt, es geht um die absolute Mitmenschlichkeit. Und dieser Gott steht immer auf der Seite der Mitmenschlichkeit und auf der Solidarität. So. Und das entnehme ich diesem Text.
Vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, dass wir unseren HörerInnen einiges zu denken mitgegeben haben. Ich wünsche allen, dass ihr inspiriert seid, dass ihr weiterdenkt an dem Text, euch herausfordern lasst, ihn nicht ignoriert. Der ist ein wichtiger Text. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich wünsche euch beiden, meinen KollegInnen, einen gesegneten Tag. Kommt gut durch die Woche und wir sehen uns. Bis dann.
Danke ebenso.
Tschüss.
Schön, dass ich hier sein durfte.
Voll schön, Dankeschön, dass du da warst. Alles Liebe.
Tschüss.
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 Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.